We went inside the store, by the big mall. Rolls of films, by the weed, spray cans, I took it all. Headed for the exit, but something wasn't right. So I turned to my man and was like, let's drop the shit, it ain't worth the risk. What do you know, they called the coppers. That lady came and frisked us, but now we had nothing on us. They pressed charges, but they got nothing on us still. Shit like this might make me a bit shaky, but at the end of the day, I gotta say peace to the thieves, looking over their shoulders when they walking down the streets. We gotta even out the world's economy.
How we do that?
With a little bit of larceny.
And go shoplifting.
Say what? Say
go
what?
Shoplifting.
Hallo, wunderbar. Ich hoffe, ihr hört uns. Wir sind der Nerd Alert und wir haben jetzt 2 Stunden vor uns, wo wir euch ein bisschen kleine Geschichten aus der digitalen Welt erzählen wollen. Wir haben einen alten Bekannten heute endlich wieder im Studio.
Ich bin ganz begeistert von dem neuen Studio hier. Hier komme ich nochmal her. Das ist ja ganz toll, so ein eigenes Mikrofon. Jetzt muss mir hier einer mal die Technik erklären.
Ja, genau. Also während wir hier die Technik erklären und uns ein bisschen mental eingrooven, groovt ihr bitte vor dem Radio. We'll be right back. Sind wir wieder. Ein paar von uns sind heute etwas erkältet. Doch bevor wir jetzt mitten in die Sendung einsteigen, muss ich erstmal meiner lizenztechnischen Aufklärungspflicht nachkommen. Das S-Lied war vom Interpreten Ted Lapp von der Scheibe Analysieren und Besser machen. Und das Lied hieß Maniac Mansion. Das zweite Lied war von Gab Logan von dem Album Think Before It's Too Late und hieß Trouble. So. Wir heißen erstmal die Zuhörer willkommen.
Genau.
Wer ist denn heute alles hier? Also ich bin Nerd 2.
Ich bin Nerd 4.
Du bist zu leise momentan. Wir müssen hier noch ein bisschen mit den...
Ich bin ein leiser Nerd 4.
Genau. Wir haben jetzt eine Anzahl von Mikrofonen, ich bin übrigens der Nerd Nummer 1, eine Anzahl von Mikrofonen in diesem Studio, die wir binär immer noch mit 2 Bits ausdrücken können. Aber dann wird es schon knapp. Und das ist ungewohnt. Da müssen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen eingrooven. Wenn ich das richtig sehe, ist das erste Mal, dass wir aus dem Studio 1, was man mit einem Bit ausdrücken kann, das wunderbare FSK hier in der, wie heißt die Straße?
Eimsbüttler Chaussee.
In der Eimsbüttler Chaussee senden.
Jetzt war das schon ein Quiz.
Und ich habe immer allen erzählt, das wäre hier ein Piratensender und wir würden mit so einem kleinen Van durch Hamburg fahren. Und jetzt hast du verraten, dass wir hier im Gebäude sitzen, wie blöd.
Wir parken in der Eimsbüttler Chaussee hier in unserem Piratenradio, unserem mobilen, auf FSK 93.0 bzw. 101,4 im Kabel.
Genau. Und was sind denn unsere Themen heute?
Unsere Themen sind heute Barcamp. Da hatten wir ja letztes Mal schon kurz drüber berichtet, was das ist. Dann haben wir wieder ein Kessel Buntes. Wir sprechen nochmal über die ganzen Nachrichten, die uns den letzten Monat so beschäftigt haben. Dann wollten wir über die Wizard of Oz 4 berichten. Da warten wir noch auf den Nerd Nummer 3, der da war.
Und der ist gerade auf dem Rückweg.
Ein Wandertag heute, ne?
Ja. Und über Wahlmaschinen wollen wir noch reden. Sag mal, habt ihr auch so einen komischen
Hall, ne? Der Hall. Und ich kann das, wir machen hier diese Open-Source-Technik und Open-Source-Studio-Technik. Und die Sache ist, wir haben jetzt diese 3 wunderbaren Mikrofone und eins davon ist so ein Raummikrofon. Das bedeutet, dass daher kommt dieser Hall. Also der Nerd Nummer 3,
den wir haben, hat einen richtigen Mikrofon. Wir nennen mal Nerd 4 das Mikrofon weg.
Genau, und schon ist der Hall
herrlich.
Weg. Das ist richtig Radio. So ist Radio, ne? Und das ist jetzt Live-Übertragung. Ja, wir sind hier gerade auf der Alster und schwimmen an den Fischen vorbei. Und jetzt ist wieder Radio. Ja, willkommen hier bei Smooth Radio Nummer 93 und jetzt hören wir wieder einen Superhit.
Jetzt schon.
Aber das hier geht es ja um die Inhalte, oder?
Ich kann heute nicht viel sagen, dann sind wir im Aquarium.
Das ist ein bisschen schlecht, weil du bist heute unser Content-Provider.
Aber da muss ich wohl mal rumkommen da.
Ja, in der nächsten, ich habe schon ein Modell, wie wir das dann umbauen. Genau, jawohl. Wollen wir das gleich ausprobieren?
Ja, also okay.
Wir bauen jetzt mal live um. Ja. So, und während die beiden jetzt umbauen, fülle ich hier gerade mal, dass wir es unter Radiotechnikern tote Luft nennen. Nämlich, dass eigentlich kein Content da aus nichts ist. Jetzt probieren wir mal.
Ja.
Geht das? Da hat keiner gemerkt, dass wir jetzt umgebaut haben.
Genau. Das Schöne ist, das ist auch wieder wie in den Good Old Days. Wir teilen uns jetzt einfach ein Mikrofon.
Genau,
jetzt können wir unsere Mikrofonanzahl wieder mit einem Bit ausdrücken.
Jetzt können wir wieder knutschen. Und das ist auch der Grund, woran man merkt, dass wir hier Live-Radio machen und keinen Podcast. Beim Podcast hätten wir das jetzt rausgeschnitten. Aber dadurch, dass wir jetzt über den Äther funken, UKW, richtig klassisch, analog, muss das alles drin bleiben. Und dementsprechend bleibt das jetzt auch alles im Mitschnitt drin. Also wenn ihr das jetzt gerade runtergeladen habt, dann habt ihr jetzt 13 Minuten euch total totgelangweilt. Aber können wir jetzt nicht ändern, das ist live. Und das ist wunderbar, das ist kein doppelter Boden und steht der Schweiß auf der Stirn und wir fangen jetzt an mit dem FooCamp.
Herrlich, dieses Plädoyer für Barcamp heißt
das. Barcamp, richtig.
Ja, aber Bar und Foo lässt sich in der Unix-Welt gerne austauschen.
Aber ich glaube, es gibt sogar einen Grund, warum es Barcamp heißt und nicht FooCamp.
Nämlich?
Es gab mal das FooCamp, das war Invitation Only von Tim O'Reilly. Es gibt irgendwie das FooCamp Amerika und das FooCamp.
Stimmt.
Ja, wo auch immer. Also es gibt eine Reihe von FooCamps und da gab es, glaube ich, Leute, die haben gesagt, scheiße, elitärer Mist, ey, wir wollen auch mal eingeladen werden. Und dann haben sie halt ihr eigenes Camp gemacht. Dann haben sie gesagt, okay, oder ihre eigene Veranstaltung, die haben sie ein Barcamp genannt und da kann jeder kommen.
Na, man muss dazu sagen, dass Tim O'Reilly nämlich auch ganz gern manchmal verklagt wegen Begriffen. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich gedacht, oh, das Risiko gehen wir nicht ein. Ne? Weil Web 2.0 ist ja auch ein Wort, was der gute Mann erfunden hat und was eigentlich sonst keiner mehr benutzen soll.
Echt?
Und deswegen dachte man sich, nennen wir es lieber anders.
Aber ich sehe schon, Nerd Nummer 1 hat den Wikipedia-Eintrag zu Barcamps ganz aufmerksam gelesen.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Sondern ich war damals, ich habe mitgekriegt, dass es das FooCamp gab und war auch total sauer, dass mich keiner eingeladen hat, weil ich dachte, Alter, da will ich unbedingt hin. Und ja, wir sind halt irgendwie so, wir sind ja unbedeutende Nerds, dementsprechend sind wir nicht connected genug, um irgendwo eingeladen zu werden.
Und ach komm, mittlerweile wirst du doch auch eingeladen.
Ja, das stimmt. Ich hab mich hochgearbeitet, ich bin jetzt schon 0,5 Nerd. So.
Ja, aber das mit den Barcamp stimmt schon. Na, man kann da auch, wenn es interessante Themen gibt, na, ganz einfach so vorbeischauen, sich anmelden. Und das macht auch irgendwie den Reiz der Sache aus, nämlich, dass man was Spannendes entdeckt und man kann einfach direkt selber mitmachen. ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gestoßen bin, auch über irgendeinen Wiki-Blog-Eintrag und dachte so, wow, interessante Themen, interessante Leute vor allen Dingen, na, so ein bisschen elitenhaft, na, zumindest sind das ganz viele Namen gewesen, die ich irgendwie schon mal gelesen habe und was weiß ich, Tim Bonnemann, das ist ja auch ein Name, den wir immer mal gelesen haben im Zusammenhang mit dem Webmontag, na, fand ich mal ganz interessant, den dann mal live zu sehen. Ja, oder Sebastian Küpers, na, der irgendwie immer über Mikroformate schreibt, na, der hat dann auch die ganze Organisation in die Hand genommen. Oder Mario Sixus, der Journalist, der ganz gern über Web 2.0 schreibt, na, war auch angekündigt, ist dann leider nicht erschienen. Sind überhaupt na, auch ein paar Leute nicht erschienen, na, die angekündigt waren, aber ich denke mal, die da waren, die haben das sehr gut mit Inhalten gefüllt. Ich kann ja mal...
Ja? Wisst ihr das? Du sagst gerade, die angekündigt waren. So wie ich das verstanden habe, war das eher so eine selbstorganisierende Sache. Also haben die sich dann sozusagen selbst angekündigt oder gab es da auch so ein Rahmenprogramm, das organisiert war?
Was? Ja, okay.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen was zur Organisation sagen.
Erzähl doch mal ganz grob, was das überhaupt erstmal war.
Also das,
für die Leute, die letzte Sendung nicht gehört haben.
Genau. Das Barcamp ist eine sogenannte Unkonferenz. Na, das heißt, eine Konferenz ohne zentrale, die irgendwie alles bestimmt, die Inhalte bestimmt, na, sondern in diesem Falle bei der UN-Konferenz gab es dann höchstens, ja, wo treffen wir uns, na, hat ein paar Sponsoren besorgt, Kaffeesponsor, ganz wichtig, und ja, der Ort, na, den Ort festgelegt. Und ansonsten die ganzen Inhalte und Themen, die kamen praktisch durch die Teilnehmer selber. Im Grunde ist eine UN-Konferenz oder ein Barcamp auch gar nicht mit einem Thema belegt, so wie das diesmal war. Das war ganz eindeutig Web 2.0, was da Thema war. Sondern im Grunde kann jeder dahin kommen, ob er nun irgendwie ja, Fotograf ist oder Journalist oder einfach nur Zuhörer, Konsument. Na, da kann man sich einfach eintragen, na, sagen, was interessiert einen. Und das Interessante war dann, dass am ersten Konferenztag ja, die ganzen Leute dann sich auf die Vorträge bzw. Sessions geeinigt haben. Das heißt, allein das war schon ein Blick wert, na, wieder so circa 100 Leute mal eben auf die Schnelle in 20 Minuten einen Konferenzplan festlegen.
Wie lief denn das konkret ab? Also saß man da und in einer Runde und schlug vor, wer um 11 Uhr was sagen will, oder gab es da einen Aushang, man ja, sich eintragen konnte?
Es waren mehr oder weniger 2,5 Tage. Am Freitag gab es so eine kleine Kick-Off-Party, na, wo man sich mal ein bisschen beschnuppern konnte in einem leicht elitären Berliner Club, wo ganz viele grauhaarige Menschen auch schon unterwegs waren. Ich habe übrigens neben Detlef Buck gepinkelt, ganz, ganz abgefahren in ein Pinkelbecken, was mit Eiswürfeln gefüllt war. Na, das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwie ans alte Rom erinnert. Na, egal. Das war die Kick-Off-Party. Na, nächsten Tag ging es dann los mit Begrüßung von dem Hauptorganisator Sebastian Küpers. Na, hat ein paar warme Worte losgelassen mit Tim Bonnemann zusammen. Und ja, dann hat sich jeder innerhalb von ein paar Sekunden vorgestellt. Na, und zwar Namen, Ort und 3 Tags, Schlagworte. Das war ganz witzig.
Was waren denn deine Tags?
Meine Tags waren Tagging. Ja, Web 2.0, na, wurde schon am Anfang gesagt, soll man doch bitte nicht mehr nennen, das wäre irgendwie sowieso klar. Und dann habe ich noch, ja, was habe ich noch genannt? Radio, Bürgerjournalismus.
Was wären denn deine Tags, Nerd 1?
Meine Tags wären, waren das eher so oberflächliche Tags oder waren das eher so spezifische Tags? Oder?
Eigentlich na, ganz assoziativ und schnell hingehauen.
Was du dir aussuchen würdest für dich?
Dann wird man wahrscheinlich Web Application Security, Microformats und RSS. Das wären meine Tags.
Ah ja, RSS habe ich auch genannt, fällt mir gerade ein.
Und deine?
Edit, Remove.
Naja, gut. Ja, dann sah es so aus, na, dass nach der Vorstellung, na, die bei 100 Leuten dann auch relativ zügig durchging, alle ins Gebäude gegangen sind. Das Ganze hat bei Pixelpark, na, dieser altgedienten Web-Agentur stattgefunden, die uns freundlicherweise da ganz umsonst reingelassen hat. Und dann stand man vor so 3 Flipcharts. Vorher war innerhalb des Wikis die Themenvorschläge schon so bekannt gegeben, was für was man sich interessiert. Und ja, dann haben Leute wild durcheinander gerufen, wie an der Börse, so, ja, ich mache eine Session da und dazu und jemand, ah ja, das interessiert mich auch und ich kann noch das dazu tragen. Und dann wurde für den ersten Tag anhand von so gelben Zetteln praktisch eine Reihenfolge festgelegt und auch ganz wild Zettel hin und her geschoben. Weil es ja eine Mitmachkonferenz war, ist das ja nicht so, dass das ein für alle Mal denn feststeht, sondern nimm mal einfach den gelben Zettel und schieb den an eine andere Stelle. Diese Mitmachgeschichte hat auch für reichlich Verwirrung gesorgt, weil das muss natürlich erstmal ankommen im Kopf. Da wurde zum Beispiel gefragt, so, ja, morgens um 9 Uhr anfangen, ist das nicht früh und so? Antwort, na, ja, wie? Hättest du auch im Wiki ändern können. Und prompt hat nächsten Tag war der Start dann auch irgendwie um 10.30 Uhr oder 11 Uhr. Ja, gut, das war der Start. Und ja, dann haben den ganzen Tag Sessions stattgefunden. Und das war auch nicht so, dass das war immer so eine Dreiviertelstunde Session, dann irgendwie kurz ausruhen, Kaffee holen, den es ja umsonst gab, und kurz gucken, Orientierung, wo man jetzt wieder hingeht. Das war alles sehr dynamisch. Es war auch so, wenn eine Session zu kurz war, also von der Zeit her, wenn da noch genug Punkte übrig blieben, hat man einfach gesagt, ja, na, gucken wir kurz, ob dieser Raum gleich frei ist oder na, wir machen eine Folgesession in einem anderen Raum. Das war sehr dynamisch, wie gesagt. Und
wie viel lief da so parallel? Also waren das mehrere Tracks oder?
So 3 bis 4. Ja, und das funktionierte außerordentlich gut. Also ich war ganz überrascht.
Und hatten die Leute dann so richtig auch schon vorbereitet, so PowerPoint-Kram dabei oder?
Ja, das war, na, fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, nur die erste Session war irgendwie so ein bisschen über Bürgerjournalismus und na, wie sieht die Zukunft der Medien aus? Und da waren 2 Leute, die so Präsentationen und Folien ein bisschen durchgezogen haben. Aber dann hat sich das eigentlich alles sehr schnell in eher so offene Fragestellungen entwickelt. Die ganzen anderen Sessions, die ich besucht habe, da stand vorne jemand, der das mehr oder weniger moderiert hat, der vielleicht auch ein paar Sachen gezeigt hat, aber dann wurden ja ganz konstruktiv Sachen entwickelt und nicht einfach nur Sachen langweilig vorgetragen. Das war sehr interessant. Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, was es denn für so Themen gab. Ich habe ja Zukunft der klassischen Medien schon erwähnt. Da wurde von 2 Leuten erzählt, was zur Reader's Edition, die ja von der Netzzeitung betrieben wird, wo ja die Leser praktisch Beiträge, Artikel schreiben können. Das wurde auch nicht nur positiv aufgenommen mit Reader's Edition, ist halt aber auch ein Projekt und ein Experiment, was sich noch entwickelt, das ist noch relativ jung. Dann kam eher ein ja, Kurzvortrag von einem jungen Mann von der Nordwestzeitung, der erzählt hat, wie die versuchen, irgendwie ihre Print-Zeitungsleser bei Stange zu halten, nämlich indem sie ein Wiki integriert haben in ihre Online-Präsentation, Präsenz. Und der nächste Punkt war dann eine Foto-Party-Community. Ja, ist natürlich die Frage, ob man sowas noch als zusätzlich braucht, aber ich glaube, der Volk gibt denen einfach recht, wenn die das in Oldenburg bei der Nordwestzeitung so machen und damit genug Leute ziehen, ist ein Punkt, wie man es machen kann.
Ja, und diese, das hat auch dazu gebracht, dass die Leute sich die Zeitung wieder kaufen, so richtig in Papier, oder?
Ja, was die Entgelte und das Einkommen angeht, das ist dann natürlich nicht mehr so, dass, also vielleicht mag das für Benutzerbindung oder Leserbindung sorgen, dass die wieder mehr Zeitung kaufen, aber letztendlich wurde auch innerhalb der Session klar, dass zukünftig das Geld natürlich auch durch Online-Werbung herkommt und so.
Okay.
Ja, als nächstes bei einem Vortrag, wo ich auch war, über Open Social Networks, da hat der Sebastian Küpper eine ganz provokante These aufgestellt, nämlich warum OpenBC und der neue Name ist ja Xing, in nächster Zukunft kaputt gehen wird und na, dass der neue Ansatz ja für Open Social Networks ist. Okay, na der.
Was heißt kaputt gehen? Hat das ja mal eh irgendjemand einen Job gebracht?
Es geht ja nicht um einen Job. Ach
so. Das geht stimmt, um das Networking. War ja, wie viele Freunde man hat, ne?
Also da ging's, na, der Titel war sehr provokativ abgefasst, na, und als man dann in der Session saß, na, hat man gemerkt, so, ups, na, Sebastian Küppers hat sich auch noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Der wollte das im Grunde eigentlich mal ausdiskutieren.
Ja.
Und da ging's auch um ganz typische Web 2.0 Themen, nämlich, dass man ja als User mit seinen Daten nicht eingesperrt sein möchte, dass man die Möglichkeit hat, zwischen den Diensten zu wechseln und dass das Geschäftsmodell der bisherigen Social Network Geschichten einfach ist, ich sperre den User ein, na, und wer wechseln will, der verliert alle seine Daten.
Und nur nochmal, also wie stellt er sich das vor, denn so eine dezentrale Lösung oder?
Dezentrale Lösung, na, und das mit diesem Vorf, na, Friend of a Friend und Microformats. So dachte er sich das.
Ja, wer da mal recht hat, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Ich denke auch, da müsste noch einiges an Entwicklungsarbeit geleistet werden. Aber wenn man sieht, na, ja, Delicious macht das ja zum Beispiel, kann man ja alle seine Bookmarks rausziehen, na, und seinen Account löschen. Finde ich eine super Sache. Okay, na, die bisherigen Daten können natürlich trotzdem von Yahoo dann weiterverwendet werden. Aber dass man überhaupt die Möglichkeit hat, seine Daten mitzunehmen und seinen Account auch hundertprozentig zu löschen oder einfach für sich erstmal nicht existent zu machen, das ist natürlich eine Sache, die bei vielen Diensten erst noch erreicht werden muss.
Also die Schwierigkeit bei diesen sozialen Geschichten ist ja eher, dass der Mehrwert, den der Dienst ergibt, ist, dass du relativ viele Daten, die du nicht unter deiner Kontrolle hast, mit dir verlinkst. So bei Delicious, da verlinkst du ja auf Outside Entities. Entschuldigung. Da kann ich sehen, dass man irgendwie die Daten dann noch rausholt und man kann aber noch mit das anfangen. Wenn ich jetzt bei Orkut, Friendster oder OpenBC mein Profil raushole, dann habe ich meine, dann weiß ich, wo ich wohne. Das wusste ich vorher auch. Aber irgendwie so alles, was mich eigentlich weiterbringt, nämlich mit wem habe ich geschäftliche Kontakte oder noch viel mehr, mit wem haben meine ich geschäftlichen Kontakte. Das sind ja Sachen, die kann ich da nicht rausziehen. Deswegen, ich habe auch schon häufiger über so dezentrale Friendster-Communities nachgedacht. Und
da gibt es auch noch viele andere Problemstellungen, nämlich wie zum Beispiel, wie mache ich mein Account, mein Profil eindeutig. Das kann dann ja eigentlich nur mit Kryptographie passieren und mit einer OpenPGP, einer Identität und ja, oder wie lokalisiere ich Daten? Na, das kann dann natürlich nur wieder über das DNS, das Domain Name System, irgendwie funktionieren. Und das ist ja auch schon eine Vertrauensstellung, die man da in Anspruch nimmt.
Ein sehr interessantes Thema, aber ich glaube, ein bisschen zu kurz gefasst, wenn man sagt, oh, das ist vorbei.
Ja, aber gut ist, dass die Frage na, überhaupt erstmal aufkam. Na, und bei dieser ganzen Veranstaltung war es häufig so, dass es wie üblich beim Webmontag auch schon die Schlipsträger, die Geschäftsmänner auf die Hardcore Web 2.0-User getroffen sind. Und die häufig gestellte Frage ist dann immer, wie kann man das zu Geld machen? Wie mache ich da am meisten Geld draus? Und da ist das in dem Zusammenhang schon interessant, dass so eine Frage überhaupt erstmal aufkommt und überhaupt erstmal ins Bewusstsein dringt.
Tja, bevor wir jetzt hier unser eigenes Barcamp machen, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Radio. Und zur Radio gehört ja auch zwischenzeitlich die akustische Belustigung via Musik.
Session.
So, das war gerade CC4 Project oder CC4 Project mit dem Lied Shadow. Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK. Und nun geht's weiter mit dem Barcamp.
Ja. Eine weitere sehr interessante Session war wieder von Sebastian Küppers über Second Life. Die ist auch auf relativ viel Gegenliebe gestoßen, weil viele Leute das irgendwie schon mal gehört hatten, aber nicht richtig wussten, was das ist. Und zu kurzen Erläuterungen sage ich nochmal, was es ist. Tatsächlich, ich habe es nämlich vor einiger Zeit auch mal ausprobiert. Das ist im Grunde eine Virtual Reality Welt in 3D, die man auf seinem Computer irgendwie starten kann, die online funktioniert. Und man legt sich dann eine Identität zu und kann sich dann ein Haus bauen, sich mit Leuten unterhalten, chatten. Das Ganze basiert irgendwie auf dem Linden-Dollar, der sogar an den US-Dollar gekoppelt ist. Und es wird da relativ viel mittlerweile schon gemacht, auch kommerziell. Und das war dann auch so der Hinweis von dem Sebastian Küppers, auch Pixel-Sebi genannt. Dass ganz viele Firmen mittlerweile in Second Life reingehen und da nicht nur eine Präsenz haben wie ein Laden oder ähnliches, sondern einem auch so Nachlässe bieten. Was weiß ich, ein IKEA-Regal kriegt man einen billiger, wenn man sich das in sein Second Life-Haus auch reingestellt hat. Oder es gibt einen Adidas-Shop, wo man sich die Produkte schon angucken kann. Und es werden mittlerweile Pressekonferenzen in Second Life von realen Firmen gehalten und allein so im Überblick, den uns da Pixel Sebi gegeben hat, war das schon so interessant, dass einige Leute aus dem Staunen nicht mal rauskamen. Und es sind komplette Welten, die sich da auftun, wie es ja so häufig ist im Internet. Man stößt auf ein Thema und merkt so, da beschäftigen sich so viele Leute mit, und mit so viel Zeit und schaffen da auch so viel Mehrwert, sage ich mal. Und das war bei Second Life echt abgefahren. Unter anderem auch so tiefere Einblicke, wie das Second Life so schnell wächst, dass die Firma gar nicht mehr hinterherkommt. Nämlich Linden Labs, so viele Server aufzustellen. Second Life ist so in Quadranten aufgeteilt und jeder Quadrant entspricht irgendwie einem Server oder sowas. Und dass dann eine Deutsch-Chinesin eine Zusammenarbeit mit Linden Labs gestartet hat und ihre eigenen Server dahingestellt hat und jetzt praktisch Grundstücke auf Second Life selber vermarkten kann. Und es war wirklich abgefahren, also da der Einblick. Und da ist natürlich ein ähnlicher Vergleich wie zu Open Social Networks zu machen, nämlich dass man da so ein bisschen eingesperrt ist. Man spielt so ein bisschen mit den Regeln des Anbieters. Andere Regeln gibt es nicht. Und es ist halt nicht offen. Man kann zum Beispiel keine 3D-Objekte in Second Life rein importieren, was ich sehr schade finde. Im Grunde muss alles innerhalb von Second Life originär erstellt werden. Und dabei gibt es natürlich schon riesige Bibliotheken mit allen möglichen 3D-Kram. Und das ist einfach ein bisschen schade, da verschenkt man ein bisschen was. Andererseits werden da Sachen geschaffen, die man so noch nicht gesehen hat, wie zum Beispiel ein Webbrowser in 3D. Okay. Also es gibt da so gewisse Interferenzen zwischen Second Life und dem reellen Leben. Die Währung ist die Geschichte, Programmierung, man kann Objekte verskripten und oder der Webbrowser, der dann ins Internet mündet, ist abgefahren.
Du zuerst. Das heißt also, ich bin jetzt in diesem Second Life als Charakter drinne. Dann starte ich in diesen, obwohl ich schon mit dem Internet verbunden bin, meinen Browser nochmal. Also das Ganze mache ich wahrscheinlich über einen Browser oder wie? Oder ist es ein nativer Client?
Es ist ein nativer Client.
Ah, okay, nativer Client. Und dann starte ich dann meinen Webbrowser und kann wieder ins Internet.
Ja, aber ist das richtige Internet oder ist das so ein Second Life Internet? Also muss ich dann noch so einen Server im Second Life
laufen? Das Internet, wie es 94 war.
Nee, das Interessante ist natürlich, du gehst dann mit dem Second Life Client als Überbrowser, Meta-Browser da praktisch rein. Und dann kannst du einfach zu deiner Mutter sagen, ja, Mutti, komm, wir surfen mal zusammen das Internet.
Okay, und wenn die ja immer mal eine Webschnittstelle machen, dass man mit dem Browser rein kann, dann kann ich innerhalb von Second Life mit dem Webbrowser, der da drin ist, nochmal mich wieder einloggen.
Du bringst mich das nicht dazu, rekursive Gedankengänge zu machen. Da bin ich doch nachher gefangen.
Aber wo du gerade so bei Offenheit warst, ich habe auch mal einen Vortrag über Second Life gehört, das ist jetzt, glaube ich, so 2 Jahre her, da war das gerade so richtig am Boom in den Vereinigten Staaten. Das war ein mitgeschnittener Vortrag, der damals bei IT Conversations irgendwie rumgeschickt wurde. Und was mir da im Gedächtnis geblieben ist, dass das Interessante an Second Life ist auch, wenn du da was schaffst Und das unterscheidet Second Life zum Beispiel auch von anderen Firmen, dann behältst du das geistige Eigentum, wenn man denn anerkennt, dass es sowas gibt wie das geistige Eigentum. Also wenn ich jetzt irgendwie hinbekomme, da einen super Paraglider zu bauen in Second Life, dann habe ich das Recht, den zu vermarkten, zumindest innerhalb von Second Life. Oder ich weiß nicht genau, wie das genau, also es ist ja auch länger her, dass ich das gehört habe. Aber das war einer der Teile, wo zumindest die Leute, die das da vorgestellt haben, gesagt haben, das ist der Grund, warum das so erfolgreich auch ist. Das ergibt irgendwie Sinn, da was zu schaffen, weil man behält die Rechte daran.
Ja, so ist das auch. Es gibt da die abgefahrensten Geschichten, also von Geldbäumen, die vor Casinos stehen, na, wo Leute praktisch dazu animiert werden, irgendwie tiefer ins Geschehen einzusteigen. Dann kann man sich vor so einen Geldbaum stellen, die na, Lindendoller abpflücken oder am beliebtesten in Second Life sind wie im realen Leben anscheinend Casinos und irgendwie Escort-Services. Und dann kann man praktisch Geld dafür bekommen, dass man in so einem Casino rumsitzt und man wird von den Casino-Besitzern dafür bezahlt, weil die möchten nämlich, dass möglichst viele Leute in den Casinos sind, weil man auf der Second Life Map sieht man, wo sich viele Personen aufhalten. Da möchte man natürlich auch hin, weil Second Life ist relativ groß und man möchte natürlich interagieren und ja, dann setzt man sich aufs Sofa im Casino und kriegt dafür Geld.
Ah, nochmal, du meintest, dass dieser Dollar, dieser Lindendollar, oh, Entschuldigung, dieser Lindendollar ist gekoppelt an den US-Dollar. Mhm. Bedeutet das, dass ich, also halt, was sehr häufig geht, ist, dass ich US-Dollar in Lindendollar umwechseln kann, um da was zum irgendwie, um dann innerhalb des Spieles irgendwas zu kaufen. Da gibt es ja relativ viele jetzt Online-Rollenspiele, die genau darauf basieren. Die sind frei, man kann irgendwie spielen. Aber wenn man wirklich gut spielen möchte, dann braucht man Geld und das muss man irgendwie reinbringen in das Spiel. Ist es jetzt auch möglich, den Lindendollar wieder rauszuholen und in US-Dollar überzutragen?
Soweit ich weiß, ja. Also es gibt da na, Systeme, wo du das umwechseln kannst.
Lass uns einen Bankraub das machen.
Also eine Sache, die ich nur mitgekriegt habe, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmte, war, dass dann Leute gesagt haben, das ist so langweilig. Die haben dann Aliens gebaut und die Aliens haben dann wirklich andere Bewohner von Second Life entführt, untersucht und wieder zurückgebeamt. Und die Leute, die dann entführt wurden, bekamen dann so ein T-Shirt, halt auch nur in Second Life, wo drauf stand, I've been abducted by aliens.
Also das ist ja wie im wahren Leben.
Ja, genau, perfekt.
Also ich glaube, na, da gibt's ganz viele Kuriositäten, na, über die man da berichten könnte. Ich bin da, wie gesagt, auch na, schon mal gewesen, na, war aber relativ schnell gelangweilt, unter anderem, weil mein Laptop da zu langsam für war und na, der Linux-Client ist, glaube ich, noch nicht so ausgereift. Da gibt es, glaube ich, so, noch so Audioprobleme. Aber es gibt halt Kuriositäten ohne Ende. Und ich glaube, am meisten Aufmerksamkeit na, kann man irgendwie gewinnen, indem man irgendwie eine alte Idee aus dem realen Leben in Second Life überträgt und dann im realen Leben in allen möglichen Tageszeitungen, Medien erscheinen. So. Erste Band in Second Life, na, live aufgetreten. Oder erste Million in Second Life na, gemacht. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. Erste Band war übrigens U2, na, die Live-Konzert na, in Second Life gegeben haben. Und da gibt es halt Möglichkeiten unendlich. Da kann man vermutlich wie so ein, World of Warcraft?
World of Warcraft.
World of Warcraft, na, irgendwie den ganzen Tag drin verbringen, wenn man möchte.
Faszinierend. Ja, hört sich nach Mondsuchtpotenzial für manche Leute an.
Es gibt irgendwie auch schon so, ich weiß nicht, dass Adam Curry ist da wohl auch, kann man dann ihm die Hand schütteln virtuell.
Ja, es gibt na, sogar jetzt demnächst den, glaub, dritten Webmontag in Second Life. Na, ist die Frage so, wer bringt den Beamer mit? Weil es gibt nämlich, glaube ich, noch kein Beamer-Objekt.
Also wenn einer von euch zuhört und bei Second Life aktiv ist, bastelt euch bitte, bitte schnell einen Beamer, damit der Webmontag im Second Life stattfinden kann.
Ja, ganz zum Schluss, läuft das dann über, also, wenn man sich da unterhält, ist das dann über Audio oder macht man das mit Tippen?
Chatten tut man über Tippen, aber es ist auch möglich, Audio da rein zu streamen.
Also kann man sich unterhalten richtig so?
Ich weiß gar nicht, wie das realisiert wird, ob das dann irgendwie mit Skype oder Ähnlichem gemacht wird, aber es ist, wie gesagt, möglich, Audio rein zu streamen.
Das heißt also, noch kann ich die Glühbirne und das Telefon erfinden?
Ja, das war eine ganz interessante Erkenntnis bei dem Vortrag. Man kann nämlich in seinem Client das Wetter mehr oder weniger bestimmen oder ob jetzt Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist. Und dann kam die Frage auf, so, wenn ich das jetzt ändere, ändert sich das für alle oder ändert sich das nur für mich? Und das ist offensichtlich nur für einen selber, dass sich das ändert. Also du mit deiner Glühbirne wird dir nicht viel nutzen, wenn alle anderen
über Tageslicht rumlaufen.
Genau. Ja, das war ein sehr interessanter Vortrag oder interessante Session bei Second Life. Eine andere Session oder zwei andere Sessions, wo ich auch war, das war dann auch speziell, aber sehr mit dem realen Leben verbunden, im Grunde gar nicht so viel mit Netz. Das erste Thema war Politik und Netz und das zweite Thema war Netzpolitik. Da mussten einige andere auch lachen, aber wenn man dann drin saß, dann bekam man den Unterschied schon mit. Bei dem ersten Vortrag oder Runde ging es darum, wie man Parteienpolitik in Deutschland vielleicht noch so ein bisschen durch das Netz irgendwie pushen kann. Wie kann man Politikverdrossenheit irgendwie vermeiden?
Das wartet uns jetzt noch neben Angies noch andere prominente Politiker mit ihrem Podcast.
Naja, aber ich meine, es gibt ja schon, nicht umsonst gibt es ja auch diese Sendung hier, irgendwie Leute, die sich für Politik und Netz interessieren. Und Jörg Taus, denke ich mal, versucht ja durch seine wiederholten Beiträge zur Informationsfreiheitsgesetz irgendwie auch die Nerdies dafür zu interessieren. Und das ging irgendwie eine Stunde lang über Politikverdrossenheit, wo zieht man irgendwie Grenzen, was man vertreten kann am rechten Rand. Man weiß ja irgendwie, dass die NPD jetzt auch im diese Wochenshow im Tagesschau-Stil versucht hat, irgendwie auf YouTube zu machen. Und wo zieht man da die Grenzen? Und ganz interessant fand ich dann auch, will man so wie in den USA eine Matrix der Meinung haben, wo man sagt, so hier kann sich jeder darstellen und seine Meinung irgendwie vertreten und man verlinkt aufeinander und erzeugt dann durch Kommunikation praktisch Meinungsaustausch? Oder wird das einfach nur so ein Abklatsch in dem Medienbild, was wir irgendwie in der realen Welt auch mit den klassischen Medien haben?
Kannst du diese amerikanische Meinungsmatrix nochmal genauer erläutern?
Wie man ja weiß, sind in Deutschland ja bestimmte Meinungen
nicht erwünscht.
Nicht erwünscht, nicht erlaubt. Sie werden zensiert, mehr oder weniger. Und in den USA gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, sich zu rechtsradikal, sich als rechtsradikal zu outen. Und da funktioniert das aber mit dem Meinungsaustauschen zwischen den Extremen, weil da verlinken zum Beispiel Opferverbände des Holocaust auf Rechtsradikale und andersrum. Also die tauschen sich tatsächlich darüber aus. Ist die Frage, ob man das will, ja oder nein. Und aber ich glaube auch nicht, dass das ein Grund für Politikverdrossenheit in Deutschland ist, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz eigene langfristige Geschichte.
Ich würde sagen, ich glaube, das Fass machen wir jetzt hier nicht auf.
Nee, das müssen wir tatsächlich nicht. Aber auch da hört die Globalisierung nicht auf. Also darüber, wenn es ums Netz geht, muss man halt immer einen Tick globaler denken als nur lokal. Bei der nächsten Session, wo praktisch auch alle Beteiligten dann auch einfach sitzen geblieben sind bei Netzpolitik, da ging es dann um typische Nerd-Themen und warum man so Nerd-Themen nicht irgendwie einer größeren Allgemeinheit die dafür interessieren kann. Also wir haben ja auch immer wieder so Themen wie Softwarepatente oder Vorratsdatenspeicherung oder alles das, was zum Beispiel bei dem guten Markus Becketal auf netzpolitik.org auch immer abgehandelt wird. Und warum klappt das nicht, eine größere Menge an Leuten zu motivieren, da aktiv zu werden? Es gab zwar ein paar positive Ereignisse, wie zum Beispiel bei den Softwarepatenten, dass genügend Leute in Brüssel im Europaparlament waren und da den Politikern die Meinung gesagt haben oder mit denen diskutiert haben. Da hat es mal geklappt, aber bei ganz vielen anderen Themen klappt es halt nicht. Und ja, nach einiger Diskussion hin und her wurde dann deutlich, dass es offensichtlich fehlt, dass man so Themen, so vor allen Dingen so komplexe Themen visualisieren kann. Also man braucht halt kurze, prägnante Botschaften, möglichst als Bild und oder Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel für Digital Restriction Management eine schöne Metapher von einem Wikipedia-Mitarbeiter, wo er das mit einem Buch vergleicht. So, die AGB für das Buch sind dann, ja, die dürfen dieses Buch nur für 45-Grad-Winkel lesen und sie dürfen das Buch niemals komplett geschlossen halten. Und das Buch hat das Recht, sich nach einem Monat in Staub zu verwandeln. Und solche Metaphern braucht man halt irgendwie, um auch Leuten das klarzumachen, worum es dann da eigentlich geht. Ja, und das fand ich auch recht einleuchtend, dass man so bestimmte Themen, da muss man vielleicht auch von seinem Nerdy- und Geek-Dasein sich verabschieden und das mal auf ganz prägnante, kurze Formeln bringen, worum es da geht.
Ich meine, das ist ja ein interessantes Thema. Das ist ja auch ein Thema, weswegen wir wahrscheinlich Radio machen, um dann eine Sensibilisierung irgendwie zu erreichen oder überhaupt erstmal jemand irgendwie, dass er sich überhaupt mal Gedanken über so bestimmte Themen macht. Wie waren das denn bei diesem Vortrag und die Diskussion, die da anschließend stattfand, waren die sich im Großen und Ganzen alle einig oder war das schon eine sehr interessante, also waren da verschiedene Seiten, die auch sozusagen konträr zueinander stehen irgendwie?
Es gab keine richtig konträren Meinungen, dass konstruktiv gestritten wurde. Es ging eher darum, Dinge zu klären, also klarer zu machen und vielleicht auch nochmal durchzukauen, um einem das selber verständlicher zu machen und auf den Punkt zu kommen. Und das mit den Bildern sehe ich ein. Also das war mir vorher, ich wusste zwar, dass vor allen Dingen, weil es ja auch mal um die Macht der Bilder geht, dass das wichtig ist, dass man das so visualisiert, aber dass das ein konkreter Handlungsbedarf ist, um Dinge zu verbreiten.
Also es stimmt in einem Blickwinkel natürlich schon, wenn du Sachen simplifizierst und daraus relativ sozusagen das auf den Kernpunkt bringst und das irgendwie visualisierst oder auf irgendwelche Schlagwörter oder auf eine kurze Geschichte. Aber manche Themen lassen sich ja auch gar nicht so einfach oder sind dann sozusagen wieder ganz leicht aushebelbar, weil dann zum Beispiel irgendwie da sofort angesetzt werden kann. Also ich finde, das ist bestimmt ein interessanter Ansatz, aber das hört sich jetzt nicht so halsbringend an, als dass das Geheimnis ist. Ich denke irgendwie,
ich denke mal, da muss auch ein Mittelweg gefunden werden, weil es tatsächlich so ist, dass, also zumindest ich empfinde das so, dass es dann auch an Rande der Redlichkeit geht, weil ich irgendwie häufig in technischen Themen tief drin bin, kann ich nicht das auf einen Satz reduzieren, weil dann ganz viele Halbwahrheiten irgendwie entstehen oder was unter den Tisch fällt. Und da muss man einen Kompromiss finden, glaube ich, zwischen ganz plakativen Redewendungen oder Beispielen und es muss noch genug Wahrheit dabei sein. Man kann nicht irgendwie so Schlagworte oder Parolen erfinden, um dann jemanden zu was zu überzeugen, was aber eigentlich nicht seine Meinung wäre, wenn er alles wüsste. So.
Ich denke, das sind verschiedene Ebenen einfach. Ne?
Ich weiß gar nicht, aber ich bin, glaube ich, tatsächlich jetzt mal anderer Meinung als ich. Ich habe den Eindruck, dass das genau die einzige Möglichkeit ist, wie man so überhaupt Inhalte rüberbringt oder gerade solche Inhalte an Leute, weil es geht ja nicht darum, man will ja keine Leute interessieren, die sich sowieso für das Thema interessieren, die in der Materie drin sind. Mhm. Da ist es dann wichtig, dass man differenziert und so irgendwas rüberbringt. Aber wenn wir jetzt irgendjemanden haben, der wirklich überhaupt, der weiß noch nicht mal, was ein Patent ist, und dem dann beizubringen, dass Softwarepatente scheiße sind, da kann man keinen Kompromiss machen. Da braucht man entweder so einen kleinen Schlag oder man lässt es sein. Das ist irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass genau das, was da in dieser Session besprochen wurde, genau hundertprozentig auf den Punkt trifft. Und wenn wir uns jetzt angucken, was andere, gucken wir uns doch mal Weltpolitik an und was da irgendwie in der Tagesschau um 20.15 Uhr das sind im Endeffekt ja auch so verkürzte Informationen, die so komplexe, die Komplexität der Weltpolitik wird dadurch überhaupt nicht wiedergespiegelt, kein Stück. Und trotzdem, da ist es total akzeptabel, dass man sagt, ja, George W. Bush hat den und den Vertrag unterschrieben, Punkt. Oder es gab die und die Proteste. Und da ist irgendwie Verkürzung von Informationen.
Ja, da wird ja meist, da wird ja überhaupt keine Wertung dazu gegeben.
Also, ja, eine Wertung muss also, man auch nicht geben.
Ja, doch, aber wir sind doch dabei, dass wir irgendwie, wie erreicht man Leute, um irgendein Ziel zu erfangen oder um irgendeine Sensibilisierung für eine Richtung, also eine Wertung reinbringen. Wir sagen ja nicht, was ist DRM? Also wir sagen ja nicht, Firma X macht jetzt DRM. Das wäre Tagesschau, was du meintest.
Ja,
das hat ja verschrieben, sondern wir wollen ja eine bestimmte Intention, wir wollen ja da irgendwas rüberbringen.
Ja, aber das stimmt ja auch gar nicht. Du sagst ja irgendwie, du gibst ja jetzt vor, dass es jetzt wertungsfreie Informationen gibt. Das gibt es ja eigentlich auch nicht.
Also gut, aber ich meine, schon wertungsfreier. Also dein Beispiel fand ich jetzt war kein gutes, weil da ging es nicht darum, ist das jetzt gut der Vertrag, ist er jetzt schlecht der Vertrag, das wird nie erwähnt also in dem Sinne.
Herr Lehrer, ich weiß was. Also ich denke mal, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Wenn man einmal erstmal Leute gefunden hat, von denen man weiß, dass sie die richtigen Sachen vertreten, dann geht es häufig nur noch darum, irgendwo eine Unterschrift zu leisten oder irgendwie eine vorformulierte E-Mail an den Abgeordneten loszulassen und sowas. Und ich glaube, das gibt auch schon so ähnliche Geschichten, dass man sich irgendwo einschreibt, sagt so, ja, ich bin jetzt irgendwie bei der politischen Vereinigung mehr oder weniger halb aktiv und was die mir vorsetzen, das sende ich dann irgendwie ab. Und ich glaube, sowas, ich meine, Zeitfaktor ist ja auch irgendwie mal vorhanden und man hat auch nicht häufig die Zeit, in alles mal tief einzusteigen, selbst wenn man es verstehen könnte. Und dann will man sich ja vielleicht auch einfach an so einer komprimierten Kampagnen irgendwie beteiligen.
Und du meinst, wir brauchen mehr NGOs, die sich mit Cyberthemen auseinandersetzen oder NGOs, die irgendwie besser funktionieren, als was wir jetzt mit der EFF oder so
ja, haben? Ja, so viele gibt es ja in dem Thema gar nicht, obwohl das so ein wichtiges Thema ist und so zukunftsträchtig.
Also wir brauchen sozusagen Greenpeace des Cyberrechts.
Aber vielleicht gibt es ja ein paar mehr, wenn dann wie gefordert, aber auch gefürchtet, es ein paar Super-GAUs in der Informationstechnologie gegeben hat, die dann ähnlich wie mit den weinenden Robben dann einfach den Leuten mal vor Auge führt, wohin das alles führt, wenn es mal schief geht. Also vielleicht braucht man wirklich mal ein paar Super-GAUs in der Größenordnung von Tschernobyl, wo die Leute merken, so scheiße, da müssen wir aber echt mal aktiv werden.
Aber was kann denn so ein Super-GAU sein? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass jeder einzelne Heimrechner momentan irgendwie kompromittiert ist mit irgendwelcher Schadsoftware, dann größere Super-GAUs oder irgendwie das jetzt was wir nachher oder
in der Sendung AOL vielleicht noch Suche, die ihr erinnert euch, vor 2 Monaten gab es ja irgendwie die ganzen AOL-Suchen, die irgendwie geleakt sind ins Internet, wo man dann sehen konnte, der hat das und das und das gesucht. Aber das scheint noch nicht genug zu sein. Aber
das Thema, das wir nachher behandeln werden mit den Wahlcomputern, irgendwie diese auseinandergenommen haben. Ich meine, für mich ist das der Ultra-Super-GAU, was da irgendwie rausgekommen ist. Und das findet nicht statt. Also ich glaube, wir haben da noch irgendwie ein Problem. Ich meine, irgendwie...
Wir sind uns schon einig dazu, wenn man das simplifizieren kann oder wenn man irgendwas bringen kann, was sozusagen dem man irgendwie erreichen will, irgendwie das leicht zugänglich macht, dann ist es jedenfalls hilfreich. Das ist wahrscheinlich auch das Problem mit den Themen, die wir in der Regel haben, dass sie ja sehr komplex und nicht primär Auswirkungen, sondern oft Sekundärauswirkungen hat zunächst einmal. Und wenn ich mir zum Beispiel so Greenpeace vorstelle, so Ökologie, das war einfach. Da konnte man einfach sagen, der Rhein ist verschmutzt, es leben keine Fische mehr drin. Da hat jeder gesagt, scheiße. So, ne? Das ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dein Rechner ist verseucht und der sagt, der läuft wie normal, ich kann meine Textverarbeitung machen, ich kann surfen, dann ist es sehr schwer, den zu erreichen. Dann sagt er, na gut, dann soll er verseucht sein, stört mich nicht.
Und da kommen jetzt wieder Bilder rein und jetzt kommen wahrscheinlich sogar Bilder rein, die man auch angucken kann. Nicht nur so du meintest Bilder im Endeffekt ja eher so in Richtung Metaphern oder so Sachen, die man schön, so Figures of Speech eher.
Ja.
Vielleicht braucht man wirklich Bilder, die man sich angucken kann. So eine Robbe, das war wirklich so ein Bild, da muss man mitweinen. Vielleicht brauchen wir einfach so eine Kreditkartennummer, die dann weint, weil sie irgendwie gerade geklaut worden ist.
Oder ja, ja,